Herzlich willkommen zum Podcast Pop Goes Church. Wir sind
Hartmut Naumann, ich leite das Popularmusikzentrum in Hannover.
Und Stefan Reinke, Kantor im Zentrum für Popularmusik in Itzehoe.
Ja, und wir unterhalten uns in unserem Podcast über neue Lieder und die Entwicklung von Popularmusik in der Kirche.
Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Pop Goes Church. Hallo Hartmut.
Hallo Stefan.
Folge 10 haben wir schon und es wird höchste Zeit, dass wir uns aus Westdeutschland einmal wegbewegen und nach Ostdeutschland gucken, in die DDR und mal schauen, wie dort die Entwicklung auf dem Gebiet neues geistliches Lied, christliche Popmusik gewesen sind. Und da haben wir mit Hartmut ja gewissermaßen ein Zeitzeugen hier und das ist umso bedeutsamer, weil ich glaube, wie viele Themen so aus der DDR-Geschichte, sie sind schwer zu erschließen, weil es wenig Literatur dazu gibt oder es ist wenig dazu aufgeschrieben. Also ich als westdeutsch sozialisierter Mensch kann mich da kaum reinarbeiten, weil es so wenig, es sei denn, man geht ganz, ganz tief in Archive rein, aber so mal eben ein bisschen was lesen geht nicht. Umso besser, dass wir heute mal drüber sprechen. Bin gespannt, was du uns erzählen kannst.
Ja, schauen wir mal. Ich finde das auch ein bisschen schade, dass es da so wenig Literatur gibt. Es wird Zeit, dass da mal was geschrieben wird.
Genau, müssen wir mal gucken. Vielleicht machst du irgendwann mal, ne? Wir können gespannt sein. Ja, ist ein großes Thema. So, wir werden das nicht in aller Fülle erschließen können. Das ist ja auch nie unser Anspruch bei unseren Folgen. Wir werden so episodisch mal in einzelne Sachen reingucken und dann vielleicht im Fortlauf unseres Podcasts auch nochmal speziell auf einzelne Personen gucken. Aber heute wollen wir mal so einen Gesamtüberblick gewinnen. Und Hartmut führt uns da ein bisschen durch und ich frage ein paar schlaue Fragen zwischendrin. Und am Anfang ist vielleicht nochmal gut, sich klarzumachen, wie ist die Situation eigentlich gewesen für Menschen, die in der Kirche aktiv waren, sein wollten, gegenüber dem Staat und dem ganzen, man muss ja schon sagen, Repressionsapparat, der da existiert hat.
Ja, also das ist sicherlich allgemein bekannt, ja, ne, dass die DDR mit Religion nicht nur nichts am Hut hatte, sondern dass auch entsprechend repressiv verfolgt hat. Und die Ideologie der SED bestand eben darin, eine atheistische Gesellschaft zu bauen und zu sein. Ne? Und da war eben Religion, frei nach Marx, Opium für das Volk. Und das bedeutete eben, dass man alles, was Kirche ist, im Grunde genommen als Auslaufmodell betrachtet hat und durchaus auch verfolgt hat an vielen Stellen. Und das war dann eben ganz konkret auch zu merken, dass Kinder in der Schule, die nicht in der FDJ oder bei den Pionieren waren, weil sie sich da verweigert hatten, auch entsprechend auf dem Index waren und entsprechend weniger gefördert worden sind, bis dahin, dass man vielleicht das Abitur nicht machen konnte, dann nicht zum Studium konnte und so weiter, wenn man zur Kirche gehörte. Und bei mir war das so, ich komme aus einem Pfarrerhaushalt, da war das im Grunde genommen von vornherein klar, dass man mit diesen Einschränkungen aufwächst. Und das ging ganz, ganz vielen so. Also Kirche hatte eine Sonderrolle gespielt, aber keine herausragende, sondern eine, die eigentlich einen KW-Vermerk hatte, wenn man so will. Und die staatliche Überwachung, Ministerium für Staatssicherheit, die Stasi, auch das ist ja mittlerweile bekannt, hat unheimlich viel, ja, nicht nur Informationen zusammengetragen über einzelne Leute in der Kirche, sondern hat sie auch versucht, nach ihrem Sprachgebrauch zu zersetzen, also sie auch wirklich an der Arbeit zu hindern und teilweise auch wirklich persönlich verfolgt. Da gibt es ja fürchterliche Stories, die mittlerweile alle ans Tageslicht gekommen sind oder viele ans Tageslicht gekommen sind. Und dann gab es trotzdem in den 70ern so eine Bewegung in der Kirche, dass man gesagt hat, Kirche im Sozialismus. Also wir wollen versuchen, Kirche im Sozialismus zu gestalten und den Dialog auch zu suchen mit den staatlichen Stellen und so weiter. Das ist hier und dort vielleicht gelungen, vielleicht aber auch nicht. Also das bleibt so ein Versuch, der da offiziell gemacht wurde seitens der Kirche, aber na, ich würde sagen, das war jetzt nicht der große Durchbruch, dass Kirche plötzlich aufatmen konnte in diesem Staat. Freiräume für Oppositionelle hat es allerdings gegeben. Die Kirche war oftmals ein Dach für Andersdenkende, ne, auch für andere Meinungen. Nicht überall. Es gab auch viel Angepasstheit an staatliche Indoktrinationen in der Kirche, aber es gab auch mutige Pfarrer, die sich dem widersetzt haben und ihre Türen geöffnet haben und keine Ahnung, zum Beispiel oppositionelle Liedermacher durften spielen und so. Die Mitgliederzahlen der Kirche in der DDR, die sind innerhalb dieser Episode der DDR, muss man sagen, also von 1949 an, da ging es ja irgendwie los, Gründung der DDR, bis 1989 sind die nochmal drastisch gesunken, also 85% der Menschen im DDR-Gebiet waren 1950 noch Kirchenmitglieder und 1989 waren es nur noch 30%. Also das war eine staatlich organisierte und gewollter Rückbau.
Ja, also schon ein Prozess der Entkirchlichung, ne? Dass man in der Kirche sein ist eine Nische gewesen. Irgendwie. Vielleicht auch eine, die spezifische Chancen ermöglicht hat. Das ist ja manchmal, das Leben in der Nische kann ja manchmal auch Freiräume geben, hast du ja auch schon so angedeutet. Aber es ist eben dann doch ja weit davon entfernt, irgendwie Teil der Mainstream-Gesellschaft zu sein. Und Popularmusik ist aber ja im Kontext von Kirchenmusik, die es ja auch in der DDR natürlich gegeben, auch große klassische Kirchenmusik. Mhm. Ne? Das ist ja ein kirchenmusikalisches Stammland, ne? Muss man sagen, mit Leipzig und Bach und Schütz und. Also da gibt es natürlich auch eine große alte Musikpflege, auch ja sehr bedeutsam, die vermutlich ja eher oder auch dann als staatliches Repräsentationsinstrument genutzt worden ist und deswegen vielleicht auch gemacht werden durfte. Aber innerhalb dieser Nische Kirche gibt es dann ja nochmal die Nische, neues geistliches Lied. Ich weiß gar nicht, ob das ein Begriff ist, der so in der Form auch genutzt wurde, aber da, wenn wir das mal so benutzen wollen. Es war in Westdeutschland ja auch schon eine Nische. Und gibt es da irgendwie relevante Parallelen, wo das hergekommen ist?
Auf jeden Fall entstand in der Kirche im Osten genau das gleiche Bedürfnis nach neuem Singen, wie das auch im Westen der Fall war. Ne? Auch in den 50er Jahren hat man schon angefangen, auch mit Spirituals zu arbeiten. Ne? Das haben wir auch schon in einer anderen Episode mal beschrieben, wie das in Deutschland sich vollzogen hat. Jazzgottesdienste entstanden. Es gab diesen ersten legendären Jazzgottesdienst in Halle an der Saale 1956. Und das machte ja dann Schule und dann ging das mit Jazzgottesdiensten weiter. Übrigens, in diesem Jahr jährt sich das zum 70. Mal. Ne? Also vielleicht machen die Hallenser mal ein kleines Jubiläum draus, das wäre ganz schön. Genau, das Bedürfnis nach neuer Musik war natürlich ganz genauso da. Und es gab dann eben auch viele Einflüsse aus dem Westen, weil natürlich im Westen konnten Sachen verlegt werden und konnten publiziert werden. Das war in der DDR sehr stark eingeschränkt. Also man konnte nicht einfach Liederbücher drucken lassen oder einen Verlag finden, der da was macht. Das war alles eingeschränkt. Können wir vielleicht auch nachher noch ein bisschen dazu kommen. Aber es gab trotzdem die Tutzinger Preisausschreiben, Lieder und so, die wurden auch in die DDR, sagen wir mal, geschmuggelt, ja. Und die wurden dann auch gesungen und Piet Jansens spielte auch eine Rolle und Lieder wurden nachgesungen und so. Da hat es schon einiges gegeben, ja, auf jeden Fall.
Und ist das schon erstmal so eine naive Westlerfrage vermutlich? Wie kommt man an diese Lieder? Die sind da, also du sagst reingeschmuggelt, das ist aber in Anführungszeichen geschmuggelt. Es war nicht verboten im offiziellen Sinne, die zu singen, ne, wahrscheinlich. Nur nicht gern gesehen oder?
Ja, also das kann man sich ganz praktisch vorstellen. Es gab ja auch mal Besuch aus dem Westen, ne? Die sind dann gekommen, haben Gemeinden besucht und so und hatten dann eben in ihrem Koffer auch mal ein Liederbuch mit dabei. Und das hat man dann eben dagelassen.
Das hat man vergessen.
Das hat man dann vergessen und so. Und dann hat man die Sachen abgeschrieben und wir haben ja damals, sage ich deswegen, weil ich da auch wirklich ganz konkret mit dabei war, wir haben ja dann mit Schreibmaschine Lieder abgeschrieben und die dann mit Ormig-Matrizen oder mit Wachsmatrizen, mit so umständlichen Vervielfältigungsgeräten dann vervielfältigt, sodass man diese Abschriften mit Schreibmaschine-Abschriften, wie gesagt, dann letztens als eine Art Liedsammlung zusammenstellen konnte. Und daraus hat man dann gesungen in den Jugendkreisen und so weiter. Das war die Möglichkeit, wie man solche Lieder dann letztens verbreiten konnte.
Also auf diese Matrizen, die immer schwächer wurden, ne? Bei mir sind
die immer schwächer wurden. Und sowas, genau.
Ne? Kenn ich aus der eigenen Schulzeit auch noch.
Wobei die Wachsmatrizen waren etwas ergiebiger. Da konnte man, wenn man es gut gemacht hat, irgendwie fast 1000 Abzüge aus so einer Matrize rausholen. Die Ormig-Matrizen. Wir sprechen da unter Fachleuten.
Ich bin nur ein Nutzer. Ich bin ja nur Rezipient dieser Matrizen. Ja.
Die Ormig-Matrizen, die waren deutlich weniger ergiebig. Genau. Aber das war die Möglichkeit, wie man damit halt umgehen konnte, ja.
Das heißt, sie sind so irgendwie westliche Lieder als Inspirationsquelle auch dazugekommen, aber es gibt natürlich auch eine eigene Szene, die entstanden ist. Es ist ja nicht nur sozusagen Kopie von Westmodellen, sondern es gibt ja dann auch eigene Entwicklungslinien. Und die sind ja im Westen, haben wir auch schon darüber gesprochen, im Grunde jenseits der etablierten Kirchenmusik haben die sich ja entwickelt. Ne? Das ja. war ja eigentlich, wurde festgestellt, sehr viel von Menschen aus der Jugendarbeit. Es gibt ein Bedürfnis in neuer Sprache irgendwie, geistliche Inhalte transportieren zu können. Das war ja auch der Ansatz des Zutzinger Wettbewerbs und. Und die klassische Kirchenmusik hat sich ja wenig drum geschert am Anfang, sich damit zu befassen. Mhm. Und es waren ja die JugendarbeiterInnen, wahrscheinlich Jugendarbeiter zu der Zeit weitestgehend, die sich darum bemüht haben. Das ist ja vermutlich dann auch ganz ähnlich, ne? Weil wahrscheinlich ja die klassischen Kirchenmusiker in West und Ost da ähnlich getickt haben und gesagt, wir kümmern uns um unsere traditionellen Großwerke und lassen das andere irgendwie maximal zu, aber betrachten das etwas verächtlich von der Seite?
Ja, das muss man auf jeden Fall so festhalten. Es gab zum Beispiel so eine Initiative in Karl-Marx-Stadt. Chemnitz hieß ja früher Karl-Marx-Stadt zu DDR-Zeiten. Mhm. Gottesdienst einmal anders nannte sich das. Das ging eben wirklich darum, eine Gottesdienstreihe an den Start zu bringen, die auch mit modernerer Musik einhergeht und so weiter und für Jugendliche gemacht wurde. 1963 ging das schon los und die haben dann auch viele Songs selber geschrieben, da gab es also auch eine Band mit einem Herrn Kupfernagel an der Spitze, der dann auch viele Songs geschrieben hat und mit diesen Liedern diese Gottesdienste bespielt hat und die Musik sozusagen damit gestaltet hat. Und das stieß sowohl auf kirchlicher Seite als auch auf staatlicher Seite natürlich auf erhebliche Ablehnung. Also man muss sich vorstellen, dass es zum Beispiel einen Kirchenmusikdirektor Hans-Heinrich Albrecht gab, der also durch diese Musik das kirchenmusikalische Erbe in Gefahr sah und mutmaßte, dass die, Zitat, kirchliche Arbeit in dem Bestreben, sich einer veränderten Welt anzugleichen, das Gefälle zur Auflösung des Gottesdienstes hat, zur Beseitigung des Kirchenliedes zugunsten des religiösen Schlagers mit seinen charakteristischen Eigenschaften simpel, sentimental, Sex-Appeal.
Oha, ja.
Das schreibt er also als einen Protestbrief für diese Gottesdienste. Und die staatlichen Stellen haben auch entsprechend reagiert. Der Bürgermeister von Karl-Marx-Stadt schreibt, in dieser Jazzmusik liegen die Ursachen zu schweren Gefahren und so weiter. Also könnte man jetzt noch viel drüber reden, aber das ist so ein Beispiel, wo man aber eben als eine Initiative, eine kirchliche Initiative, sich sehr stark um neue Musik gekümmert hat, neue Sachen geschrieben hat. Und die dann auch tradiert worden sind, aber die natürlich auf in vielen Seiten auf Ablehnung gestoßen sind.
Ja, spannend ist diese Verknüpfung mit Gottesdienstformen, ne? Neue Gottesdienstformen, die auch neue Musik nach sich ziehen. Das haben wir auch schon öfter gesehen, dass das irgendwie eine logische Konsequenz auch auseinander ist, ne? Und das eigentlich irgendwie braucht. Und dass das immer wieder verblüffend ist, wie das Bedrohungsszenario, aus staatlicher Sicht mag man das ja noch verstehen können irgendwie so, ne? Dass man denkt, da sind jetzt Leute, die kümmern sich jetzt auch noch in der Kirchenmusik um Themen, die womöglich dem Staat gefährlich werden könnten oder ideologisch anders sind, aber aus so einer rein kirchenmusikalischen Sicht ist das schon immer wieder grotesk zu sehen irgendwie, wie da die Bedrohungslage ist.
Ja. Ja, und dann gab es noch eine andere Initiative, die auch eine ziemliche Bedeutung hat in einer ähnlichen Richtung, nämlich die sogenannten Jugendgottesdienste mit Theo Lehmann, auch in Karl-Marx-Stadt. Mhm. Theo Lehmann, ein Pfarrer, der sich sehr, sehr stark um junge Leute gekümmert hat, der eine, ja, man würde sagen, ein Charisma hatte und hat, ist noch am Leben, hochbetagt mittlerweile, der ganz viele junge Leute einfach in seine Gottesdienste gezogen hat, durch seine Predigten und durch seine Art, wie er unkonventionell sozusagen die Botschaft verkündet hat. Und der hat sich sehr, sehr stark um Musik gekümmert. War selbst auch, ja, nicht ausübender Musiker, aber Musiksachverständiger. Der hat auch Bücher über Blues und über Spirituals geschrieben. Er war auch in der DDR durchaus ein anerkannter Experte für schwarze Musik, hat teilweise auf Amiga-Schallplatten, Blues-Schallplatten Rezensionen geschrieben. Also Theo Lehmann war schon ein Name, also der wirklich als Musiksachverständiger gehandelt wurde. Aber er war eigentlich Pfarrer und Kirchenmann und so und hat diese Jugendgottesdienste ins Leben gerufen. Und die waren unheimlich beliebt. Da kamen also junge Leute aus dem ganzen Süden der DDR einmal am Monat nach Karl-Marx-Stadt und haben dort ihm zugehört und der Musik zugehört, die teilweise von der sogenannten Schlossband dann gespielt wurde. Und jedes Mal bei so einem Gottesdienst wurde ein Liedermacher eingeladen, der dann so eine halbe Stunde Slot hatte und seine Songs singen konnte vor einem riesen Publikum, was er sonst eigentlich ganz selten in der DDR hatte oder gar nicht hatte. Ja, das war auch wirklich ein Umschlagplatz von neuen Liedern, die schon mit Popmusik ganz viel zu tun hatten, jetzt gar nicht so sehr, sagen wir mal, klassisch orientiert waren, sondern mit Folk und Blues und Rock verbunden waren. Und ich habe mir mal ein Beispiel, vielleicht können wir das mal einspielen. Jörg Svoboda singt das Lied Macht Platz, räumt auf. Wir hören mal rein.
Macht Platz, räumt auf, Gott will neu beginnen. Macht Platz, räumt auf, Gott fängt neu mit uns an. Macht Platz, räumt auf, Gott will neu beginnen. Macht Platz, räumt auf, Gott fängt neu mit uns an. Warum werden Fehler nicht ehrlich bekannt? Warum wird Schuld nicht beim Namen genannt? Nur da beginnt Gott, wo aufgeräumt wird. Gott beginnt neu. Macht Platz, räumt auf, Gott will neu beginnen. Macht Platz, räumt auf, Gott fängt neu mit uns an. Macht Platz, räumt auf, Gott will neu beginnen. Macht Platz, räumt auf, Gott fängt neu mit uns an.
Ja, so in dieser Art, muss man sich das vorstellen, waren auch die Songs dieser Liedermacher. Ich bin selbst auch ein paar Mal da gewesen, eingeladen gewesen als Liedermacher und kann von daher auch aus eigener Erfahrung berichten, das war einfach eine tolle Atmosphäre und es gab keinerlei, sagen wir mal, Einschränkungen in dem, was man da singen durfte oder so. Man hatte innerhalb dieses Gottesdienstes einen Freiraum von 30 Minuten, den hat man völlig selber gefüllt mit Themen, die man selber für wichtig hielt und mit Songs, die man selber gerne an die Leute bringen wollte. Und das war einfach eine gute Möglichkeit für die Musiker selber, aber eben auch als Umschlagplatz für neue Lieder, die dann daraufhin auch bekannter wurden und auch andernorts gesungen wurden.
Ja, also es ist so eine der angedeuteten Nischen, ne? Vielleicht, die da so entsteht. Sind denn solche Lieder, also Macht Platz, räumt auf, Gott will neu beginnen? Das kann man ja rein geistlich verstehen, so. Das hat ja auch textliche, es gibt eine ähnliche Entwicklung in den 70er Jahren im Grunde im westdeutschen NGL. Die können aber ja auch politisch gelesen werden. Ist das immer auch, kannst du das sagen, oder ist vielleicht auch bei jedem anders, ne? Aber ist das immer auch ein politischer Oppositionsakt schon gewesen oder ist es eine innerreligiöse Beschäftigung mit Spiritualität gewesen oder mit sowas?
Also man kann sich ein bisschen erinnern an die Entstehung der Spirituals, da haben wir ja auch mal drüber gesprochen, dass es immer so oder ganz häufig ein Double Meaning gibt, also eine doppelte Botschaft, eine religiöse Botschaft, die genauso gemeint ist, wie das jetzt auch hier Jörg Svoboda singt und dass es aber eben auch eine anders lesbare Botschaft ist. Ja, widersetzt euch, ne, macht Platz, räumt auf. Wir wollen neu beginnen und das kann man genauso politisch auch verstehen. Und in dieser Weise gibt es ganz, ganz viele Lieder. Es gibt Lieder, die sich zum Beispiel über Fabeln aus dem Tierreich bedient haben, um politische Zustände anzuprangern oder so. Wir können ja mal ganz kurz reinhören in einen Song, den ich damals selber im Programm hatte. 1987 geschrieben, Gewohnheit heißt der. Und ja, da nutze ich das Bild einer Kuh, um die Gewohnheit und Liturgie in der DDR ein bisschen vorzuführen.
Wie lange werden sie uns noch so halten? Mit Glocke, Brandnummer und Stroh. Die haben ja alle Gewalten. Ich bin die 1402. Einmal am Tag der Wasserwagen macht uns zufrieden, glücklich, froh. Dann vergesse ich alle Fragen. bin die 1402. Selten auch schmerzt meine Nummer. Und auch das Melken muss ja sein. Man muss sich dran gewöhnen. Bin ja schon ruhig, will artig sein. Man muss sich dran gewöhnen. Bin ja schon ruhig, will artig sein.
Ja, also diese Art von Double Meaning ist ganz, ganz weit verbreitet in Liedern aus der DDR. Aber es kommt nicht überall vor, ne? Aber gerade so bei den Liedermachern ganz häufig.
Das ist natürlich wahrscheinlich auch Form der DNA, ne? Also es ist natürlich, Liedermachertum hat natürlich immer auch die Neigung dazu, eine politische Tendenz irgendwie im Werk zu haben. Ja. Es ist ja ohnehin so gewesen, wenn ich es richtig weiß, dass auch in der DDR ja nicht jeder einfach öffentlich auftreten durfte. So, also man musste ja irgendwelche Zertifikate erwerben oder Erlaubnisse bekommen. Genau. Und da ist dann ja vielleicht so ein Kirchenort auch einer, der etwas freier sein kann. Ne? Also wie zu traurig das ist vielleicht, wenn man nicht öffentlich auftreten darf, ist das vielleicht der letzte Ort, wo man noch so sein kann und sein darf und seine Musik machen kann, vor dem großen Publikum ja auch. Das ist dann ja schon auch ein Ort, der wichtig ist für, also schon auch wichtig als kultureller Ort eigentlich, ne, innerhalb dieser Nische, dass der existiert. Und dass da Tausende von oder Hunderte von Jugendlichen oder jungen Menschen hinreisen, zeigt ja auch, das ist ja nicht nur ein musikalisches Bedürfnis. Mhm. Das ist ja auch ein Spirit, der da irgendwie ist, vermutlich, der wichtig ist. Ne? Man geht ja nicht nur hin, um diese Musik zu hören, nehme ich an.
Nee, genau. Das ist ein Event. Das ist auch die Figur Theo Lehmann, die man hören wollte. Das ist die Musik. Das ist auch, dass man sich wieder treffen will und so weiter. Ne? Da spielen ja viele, viele Elemente zusammen bei solcher Art Veranstaltungen. Aber man kann auf jeden Fall sagen, das wird auch an der Stelle deutlich, die Kirche war in der DDR, wenn es gut lief, ein Dach für auch verschiedene Meinungen, für verschiedene Äußerungen und hat sozusagen nicht zuallererst reglementiert, was darf gesagt werden und was darf nicht gesagt werden, sondern hat ein Dach geboten. Und das bezieht sich auch auf zum Beispiel Liedermacher, Musiker, die eigentlich so mit religiösen Themen gar nichts zu tun hatten. Da gab es auch eine ganze Menge, die, weil sie staatlich verfolgt waren, dann eigentlich nur noch in der Kirche auftreten konnten. Du hast das angesprochen, es gab eben man musste eine Spielerlaubnis haben, um öffentlich aufzutreten, um in einem Jugendclub oder in einem Kulturhaus oder so. Das waren ja alles staatliche Einrichtungen. Um in so etwas aufzutreten, musste man eine Spielerlaubnis haben. Und die kriegte man entweder über die Tatsache, dass man in einer Musikschule war und dann hatte man Mittelstufe, Oberstufe, hat irgendwelche Prüfungen abgelegt und so weiter, kriegte dann eine Spielerlaubnis. Oder wenn man eine Band war, dann hat man vorgespielt von einer staatlichen Organisation, zum Beispiel so einem Stadtkabinett für Kulturarbeit oder so hießen die dann in den Städten. Da hat man von einer Kommission vorgespielt und die haben dann gesagt, ja, ihr dürft auftreten, hier kriegt ihr eine sogenannte Pappe. Das war so der Jargon dafür, Spielerpappe. Mhm. Und da war dann auch geregelt, wie viel Ostmark man pro Stunde bekommen konnte. Ja.
Ach,
das waren natürlich irgendwie witzige Beträge, aber es war alles ganz genau geregelt. Und einen Berufsausweis kriegte man eigentlich erst dann, wenn man ein Studium vorweisen konnte, Musikstudium vorweisen konnte. Oder wenn man im Studium selber war, kriegte man dann, je nach Studienjahr, entsprechende Solisteneinstufungen oder so. Und da wurde auch definiert, wie viel Geld man verlangen konnte an Honorar. Also das war alles total durchgeregelt. Aber es hatte eben die andere Seite, wenn man diese Spielerlaubnis entzogen bekommen hatte, und das haben sie eben auch gemacht, dann durfte man quasi nicht mehr auftreten. Und so hat es viele, zum Beispiel auch Liedermacher getroffen, die dann eben staatlich so verfolgt waren, dass sie nicht mehr auftreten durften. Denen wurde die Spielerlaubnis entzogen und dann konnten sie aber hier und dort in der Kirche noch auftreten. Bettina Wegner, Stefan Kraftschick, das sind so Leute, die dann eigentlich teilweise nur noch in Kirchen zu hören waren.
Mhm. Ja, wir haben jetzt viel so über Liedermachermusik gesprochen. Das ist ja so in den 70er Jahren auch im NGL viel. Gibt's noch andere irgendwie so relevante Musikstile, die da drin gewesen sind? Oder die es gegeben hat?
Ja, also beim Thema Kirche bietet ein Dach, muss man vielleicht noch diese Bluesmessen tatsächlich erwähnen. Also die waren auch legendär, Bluesmessen in Ost-Berlin, initiiert von dem Pfarrer Rainer Eppelmann. Das ging 1979 los in der Samariterkirche. Und dann wurde die zu klein, dann zog man in die Erlöserkirche um und es waren tausende Besucher bei diesen Bluesmessen da und Bluesmusiker konnten dort auftreten und haben ihre Musik da machen können, die sonst auch kaum Möglichkeiten des Auftritts hatten. Und das Ganze wurde als Bluesmesse deklariert und mit einer Predigt und so weiter versehen. Und das war auch eine Veranstaltung, wo der Blues einfach natürlich eine ganz große Rolle spielte, aber wo die Kirche sich als Dach gezeigt hat. Und auch da habe ich ein kurzes Beispiel mal aus einem Interview mit Frank Gala, der als ein Bluesmusiker damals bei diesen Messen noch dabei war, von der Bluesband Monokel. Mhm. Und der sagt Folgendes.
Kirche war in der DDR zumindest ein Dach für Andersdenkende, für Leute, die sich nicht so richtig eingefühlt haben. Und es gab ja so ganz viele, die sich so eingekuschelt haben so, und die gesagt haben, ach lieber die Datsche, ich habe schön meine Datsche, ich habe mein Trabi, mehr brauche ich nicht. Da ecke ich nicht an, da sage ich nicht. Wenn die sagen, ich hüpfe, dann hüpfe ich. Und dann gab es eben zum Glück ganz viele, immer mehr andere. Und die hatten eben nichts. Du konntest nicht innerhalb der FDJ irgendwie eine Opposition gründen. Du konntest nicht so in deiner Betriebsgruppe oder wie das auch immer alles hieß. Da gab es dann eigentlich nur noch die Kirche.
Ja, da wird es vielleicht nochmal deutlich aus der Sicht eines Musikers, der dann auch damals dabei war, wie wichtig die Kirche als Dach für Musiker, für Künstler und sowas tatsächlich an vielen Stellen gewesen ist. Ich habe es vorhin schon gesagt, das waren natürlich nicht bei Weitem alle Kirchen, die so geöffnet waren, aber es gab eben, es gab sie dann und die hatten eine große Bedeutung. Auch in Rudolstadt bei Walter Schilling, Jugendpfarrer dort, da gab es also große Treffen auf einer Jugendarbeit mit viel Musik, Rockmusik, Punk und alles durfte da gespielt werden und durfte sozusagen ja gesagt werden und das waren immer so, ja, wie soll man sagen, Ventile, die für die Leute ganz wichtig waren.
Ja, es zeigt aber auch ganz schön die Absurdität, ne, dieses ganzen Systems. Das kann man immer nur wieder sagen, dass es so eine Spielerlaubnis gibt, allein dass man den Apparat aufbaut, um das zu machen, so, ne? Und es könnte ja rein theoretisch zu einem sehr hohen Niveau von Unterhaltungsmusik führen oder Popmusik führen. Führt es vielleicht auch, ne, wenn man irgendwie bestimmte Qualifizierungen haben muss. Aber es ist ja auch ein vollkommenes Willkürelement, weil das ja keine, diese Prüfungen waren ja auch politische Prüfungen vermutlich, ne, wo man guckt und so ein Spielerlaubnis, Musiker wird ja nicht auf einmal schlechter und dann wird ihm die Spielerlaubnis entzogen, sondern er hat wahrscheinlich irgendwas gesagt oder sich verhalten. Genau. Dass man sagte, der ist nicht mehr angemessen, hier irgendwie öffentlich aufzutreten vor unseren jungen Menschen. Umso wichtiger vielleicht, dass du sowas wie Kirche dann gegeben hat und ja, umso spannender, dass es dann ja am Ende so eine relativ kleine Institution war, ne? Mit 30%, da hängt ja auch viel mit dran, da hängt ja auch eine chronische Unterfinanzierung vermutlich mit zusammen, dass es überhaupt funktionieren kann und zeigt vielleicht auch, wie Kirche eigentlich eine größere gesellschaftliche Bedeutung haben kann, als eigentlich der Größe der Institution entsprechend ist, ne? Das ist vielleicht in Zeiten, auf die wir zugehen, auch ein bisschen mutmachend, ne? Dass man wichtig sein kann, auch wenn man klein ist.
So ist es. Vielleicht muss Kirche dann auch jetzt in diesen Zeiten sich auch nochmal ein bisschen neu orientieren. Was ist eigentlich das Wichtigste, was wir den Menschen anbieten sollten in diesen Zeiten? Und da kann man vielleicht tatsächlich ein bisschen lernen aus der Zeit, wie Kirche in der DDR an einigen Stellen jedenfalls funktioniert hat. Aber du hast vorhin auch gefragt, ob es noch andere, neben Jugendarbeit, andere Ausdrucksformen, neues geistliches Lied oder sowas gegeben hat. Ja, gab es tatsächlich auch, ne? Also es gab auch in der Kirchenmusikerschaft, in der progressiven Kirchenmusikerschaft auch Leute, die sich sehr stark um neue Lieder bemüht haben. Da wäre zum Beispiel mal so zu nennen ein Name Manfred Schlenker, der war Domkantor in Stendal und hat auch viel für das Liedschaffen sozusagen gesorgt, für neue Lieder. Er schreibt in seinen Memoiren, 1960 machte das zeitgemäße Singen durch das Dankelied von Martin Gotthard Schneider nachdrücklich auf sich aufmerksam. Die Woge des spirituellsten Gospels, welche in ihrem Ton stark vom EKG-Traditionslied abwichen, rollte über unsere noch jungen gemeinsamen Lande. Das hat die auch schon durchaus inspiriert, ne? Also wir haben vorhin schon drüber gesprochen, so waren natürlich irgendwie Westimporte, ne? Danke für diesen guten Morgen und so. Aber das hat die Herrschaften natürlich auch inspiriert, auch selber Sachen zu schreiben. Daraus hat sich ein Kreis sogenannter komponierender Kantoren gebildet, die, ja, die sich immer wieder ausgetauscht haben, neue Songs geschrieben haben und die durchaus auch die ein oder andere Veröffentlichung hingekriegt haben, was insgesamt ja sehr schwierig war, weil Veröffentlichungen, Lieder, Bücher oder sowas sehr, sehr stark reglementiert waren von staatlicher Seite. Aber es sind ein paar Lieder, Bücher durchaus entstanden. Auch ein bisschen zu verdanken einem Menschen namens Theophil Rothenberg, der auch mit in dieser Gruppe drin war. Der war Lektor in der EFA, also der Evangelischen Verlagsanstalt. Und hat es tatsächlich geschafft, so hier und dort immer mal ein paar Liederhefte mit neuen Liedern zu platzieren und herauszubringen. Das war schon, hatte schon Bedeutung. Und wir finden durchaus sogar im Evangelischen Gesangbuch, was ja 1993 rausgekommen ist, wir haben neulich in einer Episode ja drüber gesprochen, da gab es ja eine gemeinsame Gesangbuchkommission und da waren auch aus der DDR einige, unter anderem von diesen Kantoren auch mit dabei. Und auf diesem Weg sind ein paar Lieder aus der DDR, ganz wenige, aber ein paar Lieder auch ins Gesangbuch aufgenommen worden. Eins ist vielleicht besonders zu nennen, das ist das Lied Vertraut den neuen Wegen im EG 395. Der Text stammt von Klaus-Peter Herzsch, das ist ein Theologe gewesen und der hat das Lied geschrieben eigentlich für eine Hochzeit. Das entstand also 1989, so im Jahr der Wende. Ist aber dann so ein bisschen programmatisch empfunden worden. Vertraut den neuen Wegen. Ich lese es mal kurz vor. Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, weil Leben heißt sich regen, weil Leben wandern heißt. Und an anderer Stelle, vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt. Er selbst kommt uns entgegen, die Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. Und jetzt kommt's, die Tore stehen offen, das Land ist hell und weit. Ja, klar, für eine Hochzeit geschrieben, aber natürlich auch wieder so eine Doppelbotschaft, wenn man so will. Und ist dann, sagen wir mal, als eine Art Wendelied in das Gesangbuch aufgenommen worden.
Das ist, glaube ich, sozusagen in letzter Minute noch sozusagen zusätzlich auf die Liederliste gesetzt worden, weil das dann irgendwie so gut passt. Ja. Das ist ja wird ja auf eine traditionelle Melodie gesungen. Ich weiß gar nicht, ob das ursprünglich, wahrscheinlich ist das immer auf die Melodie auch gedacht gewesen, aber als Text natürlich irgendwie.
Ja, ja, das ist die bekannte Melodie von Lobt Gott getrost mit Singen, auf die das Lied gemacht wurde.
Ja, wir sind quasi angekommen im Jahr 1990, aber können vielleicht zum Abschluss, damit wir nochmal so hören, wie so ein Ostlied geklungen hat. Vielleicht haben wir zum Abschluss noch irgendein Beispiel, an das wir nochmal reinhören können.
Ja, klar. Es gab einen Sonderfall, muss man sagen. Man konnte ja als DDR-Musiker eigentlich, als Kirchenmusiker eigentlich keine Schallplatte produzieren. Das war ganz, ganz schwierig. Es gab nur zwei Schallplattenfirmen, staatliche Schallplattenfirmen und da kam man mit religiösen Liedern eigentlich nicht unter. Aber es gab eine Ausnahme, eine Schallplatte ist rausgekommen im Zusammenhang mit dem Lutherjahr 1983. Und da sind ein paar neue geistliche Lieder sehr brav produziert und so weiter. Aber immerhin, wir haben es gefeiert, dass es diese Platte überhaupt gegeben hat. Es war ein Sonderfall. Und da können wir noch mal etwas draus hören, nämlich das Lied Frag, wozu du bist von Fritz Müller.
Rede mit ihm, er hat mich erhört. Ich bin frei von Angst.
Ich sing und sag dir, was mich zum Freien bringt. Komm, sing und sag es, dass ich andere mit dir freu. Ich sing und sag dir, was mich zum Freien bringt. Komm, sing und sag es, dass ich andere mit dir freu.
Ja, die Schallplatte Vertrauen wagen von 1983.
Ja, Wer mehr hören will, muss sich die irgendwie antiquarisch ergattern oder schauen, ob es irgendwie eine digitalisierte Fassung gibt. Ja, spannend. Ein spannender Einblick. Vielen Dank. Da lohnt es sich sicherlich nochmal weiter zu graben und zu gucken und zu schauen, ob man noch irgendwelche alten Matrizenabzüge in irgendwelchen Gemeindebüros findet. Das ist ja oft so, dass man noch irgendwelche Sachen da sehen kann. Das ist sicherlich ein Bereich von NGL-Geschichte, der nochmal sehr viel genauer betrachtet werden sollte, um ein umfassendes Bild zu gewinnen, wie es gewesen ist. Nicht nur im Vergleich zu Westdeutschland, sondern natürlich auch als eigenständige Entwicklung, die auch für sich genommen schon bedeutsam ist.
Wenn sich jemand wirklich dafür interessiert, wie gesagt, es gibt bisher relativ wenig Veröffentlichungen. Ich habe einen etwas längeren Artikel dazu geschrieben, der ist auf meiner Homepage runterzuladen, hartmut-naumann.de. Wenn man Interesse hat, kann man sich dort eine PDF runterladen und da nochmal Verschiedenes nachlesen. Aber trotzdem ist die Geschichte natürlich noch lange nicht zu Ende erzählt. Es gäbe noch viele Aspekte zu beachten und in viele Sachen vielleicht auch nochmal reinzuhören. Es wurden ja damals auch viele Bands haben ihre Songs selber aufgenommen mit Kassettengerät oder vorher noch mit Spulentonbandgerät und so. Da gibt es auch den einen oder anderen Schatz wahrscheinlich noch zu heben.
Ich glaube, es gibt ganz viel Material davon in diesem, es gibt ja dieses Tonarchiv im Liturgiewissenschaftlichen Institut in Leipzig. Da sind, glaube ich, auch eine ganze Menge Tondokumente. Also wer Bachelorarbeit, Promotion, was auch immer, einen Aufsatz schreiben will, da gibt es Forschungsdesiderate, an die man herangehen kann, wenn man möchte.
Das ist ein spannender Hinweis. Dieses sogenannte Schallarchiv, das ist gerade dabei, nach Bayreuth zu wandern, an die Hochschule für Kirchenmusik in Bayreuth. Aber es ist dann auch zugänglich und so weiter. Da findet man tatsächlich viele interessante Sachen. Und ich will vielleicht nochmal mit einem Zitat kommen von einem Song, der auch ein bisschen programmatisch vielleicht ist für diese ganze DDR-Kirchenlied oder Geschichte des neuen Liedes. Nämlich ein Text von Gerhard Schöne, der eine Melodie von Pitt Jansens mit folgendem Text versehen hat. Hört man uns nicht auf den lärmenden Straßen, dennoch singen wir. Ist unser Lied in den Wind geblasen, dennoch singen wir. Haben wir auch zum Schöpfen nur Siebe, dennoch schöpfen wir. War es auch 10-mal vergebliche Liebe, dennoch lieben wir. Und das finde ich, das fasst das eigentlich ganz schön zusammen, dass man trotz alledem, ne, trotz auch Schwierigkeiten und so weiter, sich nicht den Mund verbieten lässt und der eigenen Stimme Gehör verleiht.
Ja, schönes Schlusswort. Vielen Dank, Hartmut, für diesen Einblick. Vielen Dank allen fürs Zuhören. Kommentiert gerne, wenn ihr Fragen habt, ne, zu diesem Thema, wo es viel zu Fragen gibt. Versuchen wir zu beantworten, was zu beantworten ist, in allen Formen, wo man uns kommentieren kann. Informationen gibt es wie immer in den Shownotes zum Nachhören und irgendwie Links, wo man gucken kann. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Jawohl. Vielen Dank, Stefan, und bis zum nächsten Mal.